Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes. Wir kommen heute zur siebten Frucht des Geistes, die wir anschauen im Rahmen dieser Predigtreihe. Das heißt, wir haben noch zwei Predigten dann vor uns über weitere Aspekte der Frucht des Geistes und dann sind wir fertig mit dieser unendlich langen Serie. Galater 5, 22 und 23. Unendlich lang, aber enorm wichtig. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Heute befassen wir uns ein wenig mit dieser Frucht der Treue, mit diesem Aspekt der Frucht des Geistes, Treue. Was ist das? Ich habe einen witziges Sprichwort gefunden hier in meinem Sprichwörterlexikon zum Thema Treue. Es ist ja nicht immer möglich, etwas Sinniges, etwas Passendes zu finden in so einem Sprichwörterlexikon. Denn das ist nicht von Christen geschrieben worden, sondern einfach gibt das wieder, was der Volksmund sagt. Aber hier heißt es, Treue ist ein seltener Gast, halt ihn fest, wenn du ihn hast. Leider ist es so, dass Treue oft ein allzu seltener Gast ist, dass wir uns darum bemühen müssen, Treue zu finden bei den Menschen, dass wir uns bemühen müssen, Treue zu finden in unserer Gesellschaft. Und deswegen, wenn wir sie haben, dann sollten wir sie festhalten, auch in unserem eigenen Leben. Wenn du merkst, hey, da fängt sich an, in mir Treue zu entwickeln, dann schlag nicht die Hände über dem Kopf zusammen und denke, oh, nichts wie weg hier, sondern dann erkenne, hey, das ist die Frucht des Geistes, die da in mir wächst. Ich möchte auf einmal an Ort und Stelle bleiben. Ich möchte auf einmal nicht mehr herumziehen und dies und jene Gemeinde und dies und jenes probieren und an jeder Konferenz sein und auf jeder Hochzeit tanzen. Ich möchte einfach nur hier sein. Wenn du dieses Gefühl in dir aufkommen spürst, dann erkenne, das ist die Frucht des Geistes Treue. Oder ein Teil von dieser Frucht. Dieses Wort für Treue ist im Griechischen das Wort Pistis. Und Pistis erscheint 228 Mal im Neuen Testament. Du kannst also allein schon an der Anzahl seines Vorkommens sehen, dass dieses Wort enorm wichtig sein muss. Pistis, 228 Mal. Und ihr werdet auch gleich verstehen, warum dieses Wort so häufig vorkommt. Es wird nämlich in aller Regel, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nicht mit Treue übersetzt, sondern mit Glauben. Dasselbe griechische Wort Pistis, das hier mit Treue übersetzt ist und sonst fast immer, fast ausschließlich mit Glauben übersetzt wird. Es bedeutet laut Wörterbuch das Treueverhältnis von Bündnispartnern und die Zuverlässigkeit ihrer Zusagen. Wow! Das Treueverhältnis von Bündnispartnern und die Zuverlässigkeit ihrer Zusagen. Siehst du? Bündnispartner, Leute, die einen Bund miteinander eingegangen sind, haben ein Treueverhältnis. Nicht ein oberflächliches Verhältnis, wo jeder tut, was ihm gerade passt. Wo jeder davonläuft, wenn die Gefühle nicht mehr stimmen. Sondern ein Treueverhältnis, auf deren Zusagen man sich verlassen kann. Die Glaubwürdigkeit von Aussagen und Berichten. Sodann die Zuverlässigkeit, Treue, Aufrichtigkeit, Zuversicht, der Beweis oder das Pfand. Die erste Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort vorkommt, ist Matthäus 8, Vers 10. Lass uns das einfach mal als Referenzstelle anschauen. Eine wichtige Grundregel der Schriftauslegung lautet, bezieht sich auf das erste Vorkommen eines Wortes in der Schrift. Dieses Prinzip besagt, dass diese Schriftstelle, wo das Wort zum ersten Mal vorkommt, eine wichtige Grundbedeutung vermittelt, die dieses Wort auch an anderen Stellen dann hat. Matthäus 8, Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ihr kennt diese Geschichte, es geht um den römischen Hauptmann, der zu Jesus kam, um Heilung für seinen Diener, für seinen Knecht zu empfangen von Jesus. Und Jesus bot ihm an, ja, ich komme zu dir heim und leg dem guten Mann die Hände auf. Und der Hauptmann sagte, nein, nein, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus trittst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht bestimmt gesund werden. Sprich nur ein Wort. Das ist der Schlüssel in dieser ganzen Begebenheit. Sprich nur ein Wort. Du könntest sagen, bei diesem römischen Hauptmann war genau das vorhanden, was wir hier sehen in der Definition des Wortes. Er verließ sich absolut auf die Zusage eines Bündnispartners. Obwohl er nicht einmal in einem aktiven Bund war mit dem Gott Israels, wusste er, dieser Gott hat Zusagen gemacht, auf die man sich verlassen kann. Er war nur in Anführungszeichen ein Römer, in den Augen der Juden ein dreckiger Heide. Aber Jesus lobt ihn hier über alle Maßen und sagt, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und wir könnten auch sagen, bei keinem in Israel habe ich so großes Vertrauen in die Bundesverheißungen Gottes gefunden, wie bei diesem Fremdling. Glaube könnte eigentlich an den meisten Stellen, wo das Wort vorkommt, mit Vertrauen übersetzt werden. Vertrauen. Vielleicht würde es uns dann ein wenig mehr bedeuten. Wir benutzen manchmal diesen Begriff Glauben so in einer religiös abstrakten Weise. Ja, wir glauben. Ja, der Glaube. Wir haben den Glauben. Wir gehören zu den Gläubigen. Aber was heißt das? Das heißt, wir gehören zu denen, die vertrauen. Nicht zu denen, die allem erst einmal mit Misstrauen gegenüberstehen. Egal, was Gott sagt, egal, was er verheißen hat, wir zweifeln erst einmal. Wir zweifeln erst einmal, ob das wirklich in der Bibel steht, ob das wirklich so gesagt worden ist, ob man das wirklich so verstehen kann, ob da nicht irgendjemand Gott ins Handwerk gepfuscht hat, etc., etc. Nein, sondern wir gehören zu denen, die vertrauen. Worauf vertrauen wir? Nicht einfach blindlings, sondern wir vertrauen auf die Bundeszusagen Gottes. Die Zusagen, die er gemacht hat und sie mit Blut besiegelt hat. Siehst du, das müssen wir verstehen im Zusammenhang mit einem Bund. Das ist nicht einfach nur so ein legerer Vertrag, so, komm, ja, machen wir so, oder? Okay, tschüss. Ja, so eine Zusage auf, sagen wir mal, Zusehen, wo du, sobald die Umstände dem widersprechen oder dem entgegenstehen, bist du schnell bereit, diese Art von Vertrag wieder zu brechen. Nein, sondern Gott hat diese Zusagen gemacht und sie mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus besiegelt. Nun, wenn du die Luther-Übersetzung hast, hier Luther 1912 oder auch zum Teil andere Übersetzungen, dann liest du dort, die Frucht des Geistes aber ist, Pünktchen, Pünktchen, Glauben. Die Frage, die wir hier klären müssen, was ist die Frucht des Geistes jetzt? Ist es Glauben oder Treue? Nun, wir können es nicht absolut gegeneinander ausspielen. In einem gewissen Sinn ist auch Glaube eine Frucht des Geistes, aber nicht im eigentlichen Sinn. Der Glaube, von dem wir so oft reden hier in unserer Gemeinde, ist nicht im eigentlichen Sinn eine Frucht des Geistes. Denn dieser Glaube kommt, wie wir wissen, durch das Hören. Das Hören aber aus dem Wort Gottes, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem, was man zuvor gehört hat, das Hören aber kommt durch das gesprochene Wort Gottes. Römer 10, 17 nach meiner eigenen Übersetzung. Der Glaube aber kommt aus dem gesprochenen oder durch das gesprochene Wort Gottes. So entsteht der Glaube. Wenn wir sagen würden, der Glaube ist eine Frucht des Geistes, dann würden wir damit sagen, der Glaube kommt einfach irgendwann im Laufe unseres Christseins, im Laufe unseres Lebens als Gläubiger, als Christen, wächst der Glaube wie automatisch durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes in uns. Aber das ist nicht so. Der Glaube wächst nicht auf diese Art und Weise. Sondern der Glaube kommt nur dann, wenn du das Wort Gottes hörst. Amen. Weißt du, der Heilige Geist bleibt auch in dir, wenn du das Wort Gottes nicht hörst. Die Frucht des Geistes kann auch ein Stück weit entstehen, bis zu einem gewissen Grad, wenn du nicht ein Wortmensch bist. Der Heilige Geist überzeugt dich einfach von bestimmten Dingen. Er kann nicht anders, solange er in dir wohnt, und das wird er tun, bis du diese Erde verlässt, ja? Und noch darüber hinaus natürlich, wird er dich von den Dingen Gottes zu überzeugen versuchen. Aber Glaube, biblischer Glaube, biblisches Vertrauen auf die Bundeszusagen Gottes kann nur dann kommen, wenn du diese Bundesverheißungen kennst. Und diese Bundesverheißungen kannst du nur dann kennen, wenn du sein Wort kennst. Deswegen kommt Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das gesprochene Wort Gottes. In einem gewissen Sinn ist Glauben trotzdem eine Frucht des Geistes. Warum? Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und er verwendet dort das griechische Wort Rhema, also das gesprochene Wort. Meine gesprochenen Worte sind Geist und sind Leben. Und in Römer 10, Vers 17 ist das Wort für Wort ebenfalls Rhema. Wenn also der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt, des gesprochenen Wortes, dann ist er sozusagen ein Resultat des Geistes, in dem Sinne, wie Jesus gesagt hat, dass sein Wort Geist und Leben ist. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, ich werde es aber nicht wiederholen. Was für mich selber manchmal eine kleine Akrobatik ist hier. Aber unter der Salbung des Geistes kann man das tun, verstehst du? Es gibt bestimmte Dinge, die ich sage in Predigten, die ich nicht im nächsten Moment nochmals wiederholen könnte. Manchmal kommen Leute zu mir, ich kann mich erinnern, letzten Montag in der Bibelschule war das so, da habe ich am Schluss der Gebetsschule mit den Schülern zusammen ein Bekenntnis gesprochen. Unmittelbar nach dem Unterricht kam eine Frau zu mir und fragte mich, oh, kannst du das nochmal wiederholen, dieses Bekenntnis, das muss ich unbedingt haben. Kannst du mir das aufschreiben? Da habe ich gesagt, liebe Frau, ich habe das unter der Führung und Salbung des Heiligen Geistes gerade gesagt, ich könnte das jetzt nicht aus dem Stegreif einfach nochmal sagen. Das ist ja gerade die Qualität der Inspiration des Heiligen Geistes. Amen. Nämlich, dass es nicht unbedingt abrufbar ist, dass es nicht wiederholbar ist, einfach so. Es gibt viele Dinge, die kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Und das ist auch gut so. Wo waren wir? In Galater 5, 22 und 23, die Frucht des Geistes, hier geht es um Charaktereigenschaften. Hier geht es nicht so sehr um unsere Beziehung zu Gott, sondern es geht vielmehr um das, was Gott in uns durch den Heiligen Geist hervorbringt. William Barnes, ein bekannter Ausleger des Neuen Testaments, schreibt Folgendes zu diesem Wort Treue in Galater 5, 22. Das Wort könnte hier im Sinne von Treue benutzt werden und zeigt an, dass ein Christ ein vertrauenswürdiger Mensch sein wird. Ein Mensch, der treu zu seinem Wort und seinen Versprechungen steht. Ein Mensch, dem vertraut werden kann und auf den man sich verlassen kann. Es ist wahrscheinlich, dass das Wort in diesem Sinn gebraucht wird, denn das Thema des Apostels sind nicht die Gefühle, die wir Gott gegenüber haben, sondern vielmehr der Einfluss des Geistes, der in der Leitung und Kontrolle unserer Gefühle oder unseres Verhaltens gegenüber Menschen zum Ausdruck kommt. Wahre Religion, in Anführungszeichen, macht einen Menschen vertrauenswürdig. Der Christ ist vertrauenswürdig als Mann, beziehungsweise Frau natürlich, vertrauenswürdig als Nachbar, Freund, Vater, Ehemann, Sohn. Er ist vertrauenswürdig, wenn es um Verträge geht und vertrauenswürdig, was seine Versprechungen angeht. Kein Mensch kann Christ sein, der nicht in dieser Weise vertrauenswürdig ist. Und jede Behauptung einer Person, dass sie sich unter dem Einfluss des Geistes befindet, obwohl diese Art von Treue nicht vorhanden ist, ist betrügerisch und vergeblich. Das sind klare Worte. Nun, ich habe das auch schon einmal erwähnt, die Frucht des Geistes ist natürlich in einem gewissen Sinn das Gegenstück zu den Werken des Fleisches. Könnt ihr euch erinnern? Unmittelbar vor dieser Stelle beschreibt Paulus eingehend die Werke des Fleisches. Das, was der unerneuerte Mensch in seiner, von seiner unerneuerten Natur her hervorbringt. Das, was er von sich aus selbst tun kann. Die Werke, die er hervorbringt. Die Werke des Fleisches eben. Und das allererste Werk des Fleisches, das Paulus eigentlich erwähnt dort, ist nicht, wie es in der Elberfelder heißt, Unzucht, sondern Ehebruch. Im Textus Receptus, dem ursprünglichen griechischen Grundtext, erscheint an allererster Stelle unter den Werken des Fleisches Ehebruch. Ehebruch. Und wenn du so willst, Treue ist genau das Gegenstück zu Ehebruch. Ehebruch ist der Treubruch schlechthin. Warum empfinden wir Ehebruch als so etwas Schlimmes? Ehebruch ist nicht deswegen so schlimm, weil du mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann geschlafen hast, rein von dieser Tatsache her, sondern Ehebruch ist deswegen so schlimm, weil du die Treue gegenüber deinem Ehepartner gebrochen hast. Das ist der eigentliche, der wesentliche Punkt. Warum Ehebruch so schlimm ist und uns so unverzeihbar scheint, in Anführungszeichen. Natürlich, auch Ehebruch ist nicht unverzeihbar, aber es braucht sehr lange, bis solche Wunden geheilt sind. Wenn ein Diener Gottes zum Beispiel, was leider immer wieder einmal vorkommt, in Ehebruch fällt, dann ist es leider oft so, dass er nie wieder in den Dienst zurückkehrt. Warum? Nur weil er die Ehe gebrochen hat? Nein, sondern weil er damit zum Ausdruck gebracht hat, dass er auch in allen anderen Bereichen eigentlich nicht vertrauenswürdig ist. Ehebruch ist der Treubruch schlechthin, meine Lieben. Und das wird auch so bleiben. Deswegen ist Ehebruch so schlimm. Deswegen gehört Ehebruch unbedingt an den Anfang dieser Werke des Fleisches. Und das ist mit ein Grund, warum wir solche Verfechter sind, der Luther 1912 Bibel und der Schlachter 2000, die dieses Detail ebenfalls enthält. Diese Dinge sind wichtig. Unzucht ist nicht einfach ein Synonym für Ehebruch. Du kannst niemals die Ehe gebrochen haben und trotzdem in Unzucht leben. Wenn du pornografisches Material dir zuführst, dann hast du zwar nicht im eigentlichen Sinn die Ehe gebrochen, aber du bist in Unzucht. Stimmt's? Das ist nicht dasselbe. Du kannst nicht sagen, jede Unzucht ist Ehebruch. Nicht unbedingt, nicht wirklich. Nicht gemäß dem, was die Bibel lehrt. Treue ist das genaue Gegenstück. Ein Mensch, der unter der Führung des Geistes ist, der die Frucht des Geistes hervorbringt, wird niemals die Ehe brechen. Leider erlebt man es immer wieder einmal, dass Christen meinen, die Führung des Heiligen Geistes führe sie zu einem anderen Partner. Ihr denkt, das ist absurd. Ich habe das selber erlebt mit einer Person, die steif und fest behauptet hat, der Heilige Geist hat mich jetzt zu dieser Frau geführt, ich soll mich scheiden lassen von meiner ersten Frau, ich lasse meine Kinder im Stich, ich verlasse alles wegen dieser Frau. Der Heilige Geist hat es so geführt. Das oberste Prinzip des Glaubens ist Liebe, und weil wir uns lieben, ist das legitim. How dumb can you get and still breathe? Ich übersetze das jetzt nicht. Die von euch, die schon länger hier in der Gemeinde sind, wissen, was es bedeutet. Nein, dem ist sicher nicht so. Die Führung des Heiligen Geistes geht immer in Richtung Treue, wird dich immer dazu bringen, treu zu sein. Ja, aber ich halte es hier nicht mehr aus. Meine Frau, mein Mann hat sich so verändert über die Jahre. Du kannst es ja nicht verstehen, Pastor. Im Ansatz kann ich es vielleicht verstehen. Nicht, dass sich meine Frau zum Negativen verändert hätte, das meine ich nicht. Aber sie hat sich verändert über die Jahre und ich habe mich verändert. Und man lernt einander kennen. Amen. Wie meine Frau gesagt hat am Mittwoch, man heiratet immer die Katze im Sack. Nun, das bedeutet aber nicht, dass du nicht mit dieser Katze zufrieden bist, die du da bekommst. Wisst ihr, jedes Bündnis, jeder Bund, und die Ehe ist ein Bund, wird früher oder später auf die Probe gestellt werden. Damit musst du rechnen, darauf kannst du dich verlassen. Ein Bund, der nicht auf die Probe gestellt wird, früher oder später, ist kein richtiger Bund. Weißt du warum? Weil allein das Wort Bund ist dem Teufel schon ein Dorn im Auge. Der Teufel kann es und wird es nicht lassen, jeden Bund zwischen Menschen in Frage zu stellen. Jeden Bund zwischen Menschen und jeden Bund zwischen Gott und den Menschen wird er früher oder später in Frage stellen. Hast du dir schon mal überlegt? Das Bundeszeichen Gottes mit den Menschen, das Hauptbundeszeichen Gottes mit den Menschen ist der Regenbogen. Was hat der Teufel damit gemacht? Er hat es als das Haupterkennungszeichen der New Age-Bewegung pervertiert. Er kann es nicht ausstehen, dass Gott in einem Bund steht mit den Menschen. Nicht einmal auf dieser ganz allgemeinsten Ebene, wie sie zustande kam nach der Sintflut. Wo Gott gesagt hat, indem er sein Zeichen, den Regenbogen in den Himmel setzte, ich werde nie wieder eine solche Flut über die Erde bringen. Nicht einmal das kann er stehen lassen. Aber auch jeden anderen Bund, der in Folge gekommen ist, der Bund mit Abraham, der Bund mit Isaak, Jakob, der Bund mit dem Volk Israel, all das wird in Frage gestellt. Warum ist der Teufel so sauer? Und versteht es so gut, Menschen anzustacheln gegen Gottes heiliges Bundesvolk Israel? Warum versteht er es, Politiker und Leute, die es besser wissen, und die UNO und den UNO-Generalsekretär und die Palästinenser und alle Araber aufzuwiegeln gegen Gottes heiliges Bundesvolk? Wisst ihr warum? weil er es nicht ausstehen kann, dass dieses Volk einen Bund hat mit dem lebendigen Gott. Treue ist enorm wichtig. Jedes Mal, wenn wir die Treue brechen, dann brechen wir damit eigentlich einen Bund. Dann sagen wir damit, wir sind nicht vertrauenswürdig, Gott ist nicht vertrauenswürdig, seinen Zusagen kann nicht vertraut werden. Gott ist grundsätzlich treu. Auch bei dieser Eigenschaft ist es wieder so, wenn Gott sagt, dass wir Treue hervorbringen sollen in unserem Leben, dann können wir sicher sein, dass er selbst treu ist. Römer 3, Vers 3. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das ist eine der weiteren wenigen Stellen, wo das Wort Pistis mit Treue übersetzt wird. Verstehst du, hier geht es nicht um den Glauben. Hier kannst du nicht sagen, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue den Glauben Gottes aufheben. Das macht keinen Sinn. Nein, hier geht es um Treue. Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort Treue, das Substantiv Pistis, auf Menschen angewendet wird, ist Titus 2, Vers 10. Ich lese ab Vers 9. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Heiland Gottes in allem zieren. In allem gute Treue zu erweisen, nichts zu unterschlagen. Hier bekommen wir eine kleine Vorstellung davon, was mit Treue gemeint ist im Zusammenhang mit uns Menschen, im Zusammenhang mit uns Gläubigen. Nämlich, dass wir in allem gute Treue erweisen und nichts zum Beispiel unterschlagen. Nun, das scheint uns relativ klar zu sein, aber vielleicht bist du auch schon in Versuchung gekommen, etwas zu unterschlagen. Was bedeutet es, etwas zu unterschlagen? Dir wird zum Beispiel Geld gegeben, das du jemand anderem weitergeben sollst, aber das Geld kommt nie bei der anderen Person an. Weil du dir auf einmal überlegst, ja, vielleicht wollte der Herr ja mich segnen mit diesem Geld. Manche Leute finden immer einen frommen Grund für ihre Verfehlung. Aber auch wenn du einen frommen Grund findest, ist es noch keine Entschuldigung. Oder du nimmst an der Arbeitsstelle, am Arbeitsplatz, nimmst du Büromaterial mit nach Hause. Bleistifte, Maßstäbe, Disketten, CDs, um sie zu brennen zu Hause. Weil der Firma geht es ja gut und die Schränke sind voll von diesem Material und außerdem merkt es ja niemand. Das ist unterschlagen. Du unterschlägst etwas, das dir nicht gehört. Man nennt das nicht einmal Diebstahl, man nennt es Unterschlagung. Aber es ist im Grunde genommen Diebstahl. Also das ist eine Ebene, auf die sich das Wort bezieht. Aber wenn wir zurückdenken, Gottes Treue wird vor allem daran gemessen, dass er zu seinem Wort steht. Und auch bei uns ist es nicht anderes. Nicht anders. Die Frucht des Geistes Treue ist ein sehr wichtiger Aspekt dieser Frucht. Menschen, die nicht treu sind, und mögen sie noch so gläubig sein, sind im Reich Gottes zu nichts zu gebrauchen. Hat mir einfach jemand hier reingeschrieben in mein Manuskript, diesen heftigen Satz hier. Ich muss ihn nochmal vorlesen. Menschen, die nicht treu sind, und mögen sie noch so gläubig sein, sind im Reich Gottes zu nichts zu gebrauchen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Wenn ihr ihn erwischt, dann haut ihm eins auf die Finger. Ist doch unverschämt, so etwas zu sagen, oder? Und versteht ihr, der Zusammenhang ist der, treu, auch das Adjektiv, treu pistos und gläubig, ist dasselbe Wort, das im Neuen Testament mit gläubig und mit treu übersetzt wird. Wenn wir die Treue Gottes an der Verbindlichkeit gegenüber seinem Wort messen, dann wird auch unsere Treue daran gemessen, wie wir und ob wir zu unserem Wort stehen. Und hier ist ein weites Betätigungsfeld für uns. Ein weites Prüffeld, wo wir uns unbedingt überprüfen sollten. Sind wir treu zu unserem Wort? Stehen wir zu dem, was wir gesagt haben? Sind wir Männer und Frauen unseres Wortes? Das heißt, wir halten unser Wort, selbst wenn wir zu unserem eigenen Schaden etwas zugesagt haben. Das ist der Prüfstein für diese Art von Treue. Der Psalmist sagt im Psalm 15, Vers 4, er redet hier über diejenigen, die wohnen werden in der Hütte Gottes und bleiben werden auf seinem heiligen Berg. Und zwar qualifizieren sich folgende Leute dafür. Wer den Verwerflichen verachtet, aber die ehrt, welche den Herrn fürchten. Wer auch, wenn er sich selbst zum Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Das ist der Prüfstein. Du hast etwas zugesagt. Im nächsten Moment merkst du schon, oh, die Erfüllung dieses Wortes könnte schwieriger werden, als ich im ersten Moment gedacht habe. Oder du merkst es in der Woche danach. Ich habe etwas zugesagt, das mir auf einmal nicht mehr passt. Ich habe einen Termin abgemacht, eine Zusage gemacht für einen Termin, den ich eigentlich nicht halten kann. Etwas Besseres kommt mir ins Gehege. Etwas, das ich eigentlich lieber tun würde, kommt auf einmal aufs Tapet. Was tust du dann? Hältst du deine Zusage oder gibst du dem Verlangen nach, das vermeintlich Bessere zu bekommen? Dieser Fall tritt zum Beispiel immer dann ein, wenn du zwar grundsätzlich den Entschluss getroffen hast, jeden Sonntag im Gottesdienst zu sein, aber dann kommen auf einmal die Ausnahmen. Man könnte ja noch dies und jenes machen am Sonntag. Man bekommt eine Einladung, irgendwo hinzugehen, um Ski zu fahren oder was auch immer. Du bist zwar grundsätzlich treu, aber in dem Augenblick, wo deine Treue auf die Probe gestellt wird, gibst du nach. Du hast dem Pastor gesagt, Pastor, wir stehen hinter dir. Wie Rodney Howard Brown immer sagt. Zu ihm kommen dauernd Leute und sagen, Pastor, wir stehen hinter dir. Und er sagt dann, manche Leute stehen so weit hinter dir, die kannst du gar nicht mehr sehen. Pastor, wir stehen hinter dir, aber beim kleinsten Anlass fängst du an zu murren und zu grummeln und zu klagen, was der Pastor wieder alles gesagt und gemacht hat oder nicht gemacht hat, unterlassen hat, dich nicht begrüßt hat, dich nicht entsprechend behandelt hat, gemäß deiner Vorstellung, wie man dich behandeln müsste, etc. Pastor, wir stehen hinter dir. Bitte steh nicht so weit hinter mir, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Es ehrt mich, wenn Leute hinter mir stehen, um mir Rückendeckung zu geben. Die andere Variante von Leuten, die Rodney auch noch beschreibt, sind die Leute, die hinter einem stehen, um einem das Messer in den Rücken zu rammen. Die sind noch unangenehmer. Dann noch lieber die, die man gar nicht mehr sieht. Ja? Steh zu deinem Wort. Weißt du, solche Prüfungen, solche Tests kommen immer wieder einmal. Ich habe gerade letzte Woche einen solchen Test erlebt. Wir sind ja jetzt dabei, dieses Buch von Kenneth Hagin, Heilung durch Gottes Wort, nochmals zu überarbeiten, damit es bei der zweiten Auflage dann wirklich stimmt. So, wir haben alle Fehler eliminiert, die jetzt in der ersten Auflage noch drin waren. Das heißt, ich habe das ganze Buch zusammen mit Carla nochmal durchgelesen. Das ganze Buch, komplett, jede Seite, jeden Satz. Habe sämtliche Fehler oder Verbesserungen, die ich noch machen wollte, eingetragen und habe dann Pastor Peter gesagt, Peter, letzten Montag habe ich ihm das gesagt, im Laufe dieser Woche habe ich das beendet und die Korrekturen sind eingegeben im Computer. Das war so eine Zusage, die ich gemacht habe, weil ich es selber endlich hinter mir haben wollte. Aber schon am Dienstag habe ich gemerkt, das könnte arge Terminprobleme geben. Und wisst ihr was? Es wäre nicht einmal ein Problem gewesen, wenn ich Peter angerufen hätte am Donnerstag und gesagt hätte, Peter, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Er hätte mich nicht gehängt, deswegen. Wir wären immer noch Freunde. Aber, wisst ihr was? Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, steh zu deinem Wort. Steh zu deinem Wort, auch wenn du nicht musst. Steh zu deinem Wort, auch wenn es schwierig wird, dein Wort einzuhalten. Und am Freitag habe ich sämtliche Korrekturen eingegeben und alle Veränderungen, die sonst noch zu machen waren, und das Ding steht. Es hat mich ein wenig was gekostet. Es hat mich in Zeitdruck gebracht. Aber weißt du was? Das Gefühl, das ich danach hatte, war ein gutes. Ich habe gemerkt, ich wohne in der Hütte Gottes. Halleluja. Ich kann bleiben auf seinem heiligen Berg. Ich habe nicht dieses Gefühl, oh, jetzt hast du schon wieder etwas zugesagt und hast es nicht gehalten. Und nun, das ist ein harmloses Beispiel. Es gibt viele Beispiele, wo das Ganze mehr ins Gewicht fällt. Und der wichtige Grund, warum Treue zu deinem eigenen Wort so wichtig ist, ist der, wenn du deinen eigenen Worten nicht vertrauen kannst, wie willst du dann den Worten Gottes vertrauen? Ah ja, aber Gott ist Gott. Nein, weißt du, wir Menschen, wir neigen dazu, von uns auf andere zu schließen. Und das tun wir sogar mit Gott. Das heißt, wenn wir keine Integrität haben in unserem Leben, wenn wir nicht treu sind, dann werden wir auch nicht glauben können, dass Gott treu ist. Obwohl es da bei ihm überhaupt keine Zweifel gibt. Aber wenn wir es selber nicht leben, selber nicht praktizieren, selber diese Frucht nicht entwickeln, wir werden Mühe haben, Gott zu glauben, dass er treu ist. Sag Amen oder Owe. Das Bekenntnis wird schwer. Siehst du? Du möchtest zum Berg sprechen. Markus 11, 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sprechen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Dem wird es werden, was auch immer er sagt. Du sprichst zu dem Berg, aber der Berg sagt, ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Das letzte Mal, wo du so im Brustton der Überzeugung gesprochen hast, hast du es ja auch nicht gehalten. Du meinst wahrscheinlich gar nicht wirklich, dass ich weichen soll, oder? Der Berg bleibt. Der Berg wird sich nicht bewegen, kein Zentimeter, wenn du nicht ein Mann, eine Frau deines Wortes bist. Seid ihr noch da? Was Jesus über Treue sagte. Im Zusammenhang mit der Frucht des Geistes, Treue oder Vertrauenswürdigkeit ist vor allem das Adjektiv Pistos von Bedeutung. Weil dieses Wort Pistos eben treu bedeutet, als Eigenschaft, das Adjektiv Pistos. Wir haben ja gesehen, das Substantiv Pistis wird meistens mit Glauben übersetzt und das ist auch richtig so. In Matthäus 24, Vers 45 stellt Jesus folgende Frage. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Siehst du, Jesus sucht einen treuen Knecht, einen treuen und klugen Knecht. Und er sagt uns ab Vers 14, Matthäus 25, Vers 14, Entschuldigung, sagt er uns, wie ein solcher treuer und kluger Knecht beschaffen sein muss. Hier heißt es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen aber 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. In Vers 21 dann sagt er zum ersten Knecht, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Lass uns das kurz analysieren hier, um was es hier genau geht. Dieser Mann, der außer Landes reiste, hat Talente verteilt. Was ist hier gemeint mit Talenten? Sind hier Begabungen gemeint? Das Talent, Musik zu machen? Das Talent, Dinge zu verwalten? Das Talent, zu predigen? Das Talent, zu malen oder irgendetwas? Nein. Sondern dieses Wort Talent hat eine sehr unmittelbare Bedeutung. Talent war nämlich damals eine Geldeinheit. Eine Geldeinheit. Von was redet Jesus, wenn er von wenigem spricht? Sehr interessant. Ein Talent sind 60 Minen. Ihr wisst immer noch nicht mehr. Eine Mine sind 100 Drachmen. Auch das sagt noch nicht so viel aus. Eine Drachme gleich ein Denar, was wiederum einem Tageslohn entspricht. Der Mann, der die 5 Talente empfangen hatte, war also für den Gegenwert von 30.000 Drachmen, sprich 30.000 Tagelöhnen verantwortlich. Er hatte 5 Talente bekommen, gleich 30.000 Tagelöhne. Nun, wie viel ist ein Tageslohn? Was bedeutet das für damalige Verhältnisse? Eine Unsumme. Eine unvorstellbar große Summe. Denn, wie das Wort schon sagt, die meisten Leute dachten damals in Kategorien von Tageslohn. Gib mir heute, wann ich brauche. An mehr dachten sie gar nicht zu denken. Dieser Mann wurde gesetzt als Verwalter über 30.000 Tagelöhne. Eine ungeheure Summe. Und das nennt Jesus weniges. Ist das nicht interessant? Jesus redet von wenigem und meint damit 30.000 Tagelöhne. Also mit anderen Worten, egal was für Geldsummen du verwaltest, es ist immer noch Peanuts im Verhältnis zu dem, was das Wahrhaftige ist. Und was ist das Wahrhaftige? Das Wahrhaftige ist die Währung des Himmels. Und die Währung des Himmels ist die Salbung. Die Kraft Gottes. Die manifeste Kraft Gottes zur Lösung von Problemen, zur Heilung von Krankheiten. Das wirst du erst dann bekommen, wenn du über wenigem treu warst. Zum Beispiel über 30.000 Tagelöhne. Oder anders gesagt, wenn du treu warst im Umgang mit Geld. Wisst ihr, jemand, der in diesem Bereich der Verwalterschaft, der Verwaltung keine Treue beweist, den kannst du über nichts anderes setzen. Er wird untreu sein, egal was er anfasst. Führt keinen Weg rein. Jemand, der seinen Zehnten nicht in die Gemeinde bringt, wage es gar nicht erst, ihn über einen anderen wichtigen Bereich der Gemeinde einzusetzen. Er wird nicht treu sein. Er wird nicht treu sein damit. Übrigens, das Nichtgeben des Zehnten ist Unterschlagung. Warum? Weil Gott ganz klar gesagt hat, der Zehnte gehört mir. Gott sagt ganz deutlich und klar im Alten Testament und auch im Neuen, der Zehnte gehört mir. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wenn du nun den Zehnten nicht bringst, aus welchem Grund auch immer, dann unterschlägst du damit etwas von Gottes Eigentum. Was hat Paulus über Treue gesagt? 1. Korinther 4, Vers 2. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Einer der wichtigsten, wenn nicht der Hauptaspekt, den man von einem Verwalter erwartet hat, war der, dass er treu ist mit dem, worüber er gesetzt war. Und Paulus benutzt hier das Bild eines Gutsverwalters. In der Antike gab es viele Großgrundbesitzer, die über ihre Güter Verwalter eingesetzt haben. Das waren manchmal sogar Sklaven. Du konntest sogar als Sklave Großgrundverwalter werden. Und was man von dir erwartet hat dabei war, dass du treu warst. Von einem Verwalter, mit dem Paulus sich hier gleichsetzt, wird verlangt und erwartet, dass er treu ist. Paulus ist ein solcher Verwalter, nicht nur über Finanzen, sondern auch über die Dinge Gottes, die ihm anvertraut sind. Ich bin ebenfalls ein Verwalter. Ich bin ein Verwalter dieser Gemeinde. Ich bin Verwalter des Auftrages Gottes, den er mir gegeben hat. Und ich werde gemessen an meiner Treue zu meinem Auftrag von Gott. Auch ich kann es mir nicht leisten, untreu zu sein im Zusammenhang mit der Gemeinde. Ich kann es mir nicht leisten, euch etwas vorzuenthalten von dem, was Gott mir gesagt hat, dass ich es euch weitergeben soll. Ich kann es mir nicht leisten, untreu zu sein, zum Beispiel in dem Sinne, dass ich sage, die Gemeinde wächst mir nicht schnell genug. Ich glaube, wir sind hier doch am falschen Platz. Katharina, komm, lass uns unsere Sachen packen, unsere beiden Kinder ins Auto laden. Wir fahren nach Solothurn und gründen dort eine Gemeinde. In Solothurn gibt es auch noch keine Glaubensgemeinde. Die Gemeinde hier wird schon irgendwie überleben, wenn es wirklich der Herr war. Was würdest du von einem solchen Pastor halten? Aber weißt du was? Diener Gottes tun dauernd solche Dinge. Dauernd tun sie solche Dinge. Verkünden großartig, ich gründe hier und dort eine Gemeinde. Ein halbes Jahr später siehst du sie an einem anderen Ort eine Gemeinde gründen oder übernehmen oder was auch immer. Ist das Treue? Nein, das ist Untreue. Und Leute, die solche Dinge tun, denen kannst du auch in anderen Bereichen ihres Dienstes nicht vertrauen. Das ist mit ein Grund, Leute, warum so viele neu gegründete Gemeinden die ersten 5 Jahre nicht überleben. Weißt du warum? Weil der Pastor nicht treu ist zu seinem von Gott gegebenen Auftrag. Simpel. Amen. Und dasselbe gilt auch natürlich für die Mitglieder der Gemeinde. Gilt auch für die Leute, die sagen, okay, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Werde Mitglied in einer Pioniergemeinde, die es noch nicht 4 oder 5 Jahre gibt. Ich bin dabei, ich helfe mit beim Aufbau. Kann man sich auf dich verlassen? Oder wenn die Wellen kommen und die Stürme wehen, bist du dann der Erste, der vom Schiff geht? Und wisst ihr, so etwas wie eine Pioniergemeinde, und das sind wir hier, wir haben keinerlei Rückendeckung. Versteht ihr? Wenn es hier bachab gehen würde, nur mal angenommen, dann würde nicht Pastor Peter aus Zürich kommen und uns 100.000 Franken in den Hintern stopfen. tut mir leid, dass ich Klartext rede heute. Treue ist etwas Gegenseitiges. Treue ist nicht eine Einbahnstraße, sondern eine zweispurige Straße. Du kannst nur dann jemandem vertrauen, wenn er auch vertrauenswürdig ist. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Ja, ich muss vertrauen. Ich muss zu allen Leuten Vertrauen haben. Nein, musst du nicht. Du musst nicht zu jemandem Vertrauen haben, der seine Vertrauenswürdigkeit nicht unter Beweis gestellt hat. Du könntest diese Frucht des Geistes Treue auch mit Vertrauenswürdigkeit übersetzen. Bist du des Vertrauens würdig? Erweist du dich würdig des Vertrauens, dass man Vertrauen in dich setzt? Und da gibt es bestimmte Prüfsteine. Und jeder, der zu dieser Gemeinde gehört, muss diese Prüfsteine absolvieren. Jeder wird vom Heiligen Geist, nicht von mir, sondern vom Heiligen Geist, früher oder später an solche Punkte gebracht werden, wo deine Treue zum Auftrag Gottes und auch zu der Gemeinde geprüft wird. Wahrscheinlich wirst du früher oder später Gelegenheit haben, Anstoß zu nehmen an irgendetwas, das wir hier tun oder predigen oder nicht tun. Dann entscheidet sich, ob du treu bist oder nicht. Nun, du musst nicht treu sein irgendwo, wo du nicht hingesetzt worden bist. Das ist schon klar. Nur wenn der Heilige Geist einmal zu dir gesagt hat, das ist deine Gemeinde, dann hat es der Heilige Geist gesagt. Wisst ihr, die Führung des Heiligen Geistes ändert sich nicht alle paar Wochen. Hallo? Der Heilige Geist sagt nicht heute dies und morgen jenes. Treue ist eine Qualität, die geprüft wird. Und manchmal ist es nicht einfach, treu zu bleiben. Jemand hat einmal gesagt, und ich glaube, das ist eine gute Definition für Liebe. Liebe bedeutet, in der Dunkelheit dem treu zu sein, was man im Licht gesehen hat. Das ist eine wunderbare Definition für Liebe. Und ihr wisst ja, die erste Frucht des Geistes ist Liebe. Und eigentlich könnte man sagen, alle anderen Früchte des Geistes oder Aspekte dieser Frucht sind Unteraspekte der Liebe. Die Liebe ist treu. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Eine Grundvoraussetzung für jeglichen Dienst im Reich Gottes ist Treue. Ich bete dafür, dass du niemals in einen Dienst eingesetzt wirst, bevor du Treue bewiesen hast. Denn das wird ein Stolperstein für dein Leben werden, ich sag's dir. Wenn du von Menschen in den Dienst, in irgendeinen Dienst eingesetzt wurdest, aufgrund deiner Begabungen oder Befähigungen, die du hast, ohne dass du dich vorher als treu erwiesen hast, dann wird das in deinem Leben zu einem Stolperstein werden. Das heißt, du wirst annehmen, ich bin doch vom Herrn berufen. Aber wenn du nicht Treue bewiesen hast, dann hast du die Hauptvoraussetzung für einen erfolgreichen Dienst im Reich Gottes nicht. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist meine letzte Stelle heute. Damit könnte man das Ganze auf den Punkt bringen. Treue Menschen werden gute Multiplikatoren sein. Nun, man kann diese Stelle auch falsch verstehen. Ich habe sie früher immer so ausgelegt gehört. Das vertraue treuen Menschen an und diese treuen Menschen werden automatisch auch in der Lage sein, andere zu lehren. Das stimmt nicht unbedingt. Das Lehren ist eine Begabung für sich. Ich kenne Leute, die können wunderbar lehren, aber mit der Treue hapert es noch ein bisschen. Hallo? Sondern Paulus redet hier eigentlich von Leuten, die treu sind und dazu begabt sind, andere zu lehren. Aber er redet natürlich auch ganz grundsätzlich von treuen Menschen. Das, was wir tun, das, was wir haben, das, was wir weitergeben, ist in den besten Händen bei Leuten, die treu sind. Also die Wort des Glaubenslehre, zu der wir uns rechnen und die wir vertreten und die wir nicht müde werden zu proklamieren, ist eine Sache der Treue. Wir können es auch sagen, das Wort vom Vertrauen, das wir predigen. Glauben, das griechische Substantiv pistis, bedeutet auch Vertrauen. Wir predigen das Wort des Vertrauens, die Botschaft des Vertrauens auf Gott und sein Wort. Aber damit diese Botschaft funktioniert in deinem Leben, wenn man es so nennen kann, damit diese Dinge in deinem Leben funktionieren, musst du selbst dich als treu erwiesen haben. In den Anfangszeiten der Wortesglaubensbewegung in Europa sind sehr viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen, einfach weil es nach einer neuen Abkürzung aussah. Wow, wir glauben jetzt, wir sprechen zu dem Berg, wir glauben für Heilung, wir wecken Tod auf. Und als die Dinge nicht sofort passiert sind, waren diese Leute wieder verschwunden. Das war so. Geblieben sind die Treuen. Jemand wie Pastor Peter in Zürich gehört zu diesen Treuen. Er hat nie etwas anderes gemacht. Er hat nie etwas anderes gelehrt. Er hat keine charismatische Mode, keinen charismatischen Blödsinn mitgemacht, was viele andere gemacht haben. Er blieb bei diesem Wort des Glaubens die letzten 25 Jahre. Ich habe Peter nie etwas anderes predigen gehört. Ein Grund, warum wir, nachdem wir nach Schaffhausen gekommen sind, aus Berlin, warum wir 2 Jahre zu Pastor Peter in die Gemeinde gegangen sind, war der, dass ich wusste, Peter ist treu. Bei ihm brauche ich keine Angst zu haben, dass er übermorgen auf irgendeine charismatische Verrücktheit abspringt. Wie ich das so oft erlebt habe in der Vergangenheit. Leute, die auf einmal sagen, ja, weißt du, die Glaubenslehre, das war für vorgestern. Inzwischen betont Gott etwas Neues. Wie sollte Gott, der gesagt hat, in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, wie sollte er auf einmal etwas Neues betonen? Hallo? Hey, wir haben das erste Brot noch nicht aufgegessen. Lass uns bei diesem Brot bleiben. Das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Die Frucht des Geistes ist unter anderem Treue. Wenn wir mit dem Geist leben, wenn wir mit dem Geist wandeln, dann wird der Heilige Geist in uns diese Frucht hervorbringen. Er wird sie hervorbringen wollen. Er wird dich in diese Richtung drängen. Und hier findet manchmal ein Kampf statt. Du musst dich entscheiden, ob du treu sein willst oder nicht. Treue ist oft eine Entscheidung. Aber wenn du treu bist, wirst du auch in den Genuss der entsprechenden Segnungen kommen. Eine Ehe zum Beispiel, in der Treue herrscht, als Grundvoraussetzung ist eine sichere Ehe. Ich genieße es so sehr, dass ich absolut keine Angst haben muss, dass meine Frau irgendwann mit meinem Co-Pastor davonläuft. Gut, ich habe noch keinen Co-Pastor, aber auch dann, wenn ich einen habe. Ja? Egal, wie gut der aussehen mag und wie begabt er ist und wie sehr ihr den Hof machen wird, sie wird nicht mit ihm davonlaufen. Versteht ihr, diese Sicherheit habe ich. Warum? Weil ich diese Qualität in Katharinas Leben sehe. Es war nie anders. Ich habe mich nie, auch nur eine Minute lang, gefürchtet, sie zu verlieren. Aufgrund von Untreue. Und ich glaube, dasselbe weiß sie bei mir auch. Halleluja. Lasst uns zusammen aufstehen. Lasst uns ein gemeinsames Bekenntnis sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir. Du bist treu. Du bist treu. Du lässt uns nicht im Stich. Lässt uns nicht im Stich. Selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir untreu sind, das stellt deine Treue nicht in Frage. Das stellt deine Treue nicht in Frage. Aber wir strecken uns danach aus. Aber wir strecken uns danach aus. Diese Frucht des Geistes, diese Frucht des Geistes in unserem Leben, in unserem Lehren zu kultivieren, hervorzubringen, hervorzubringen, sie wachsen zu sehen. Sie wachsen zu sehen, damit wir uns als treu erweisen. Damit wir uns als treu erweisen gegenüber Menschen, gegenüber Menschen, gegenüber Gott, gegenüber Gott, gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Gemeinde, mit unseren Finanzen, mit unseren Finanzen, mit allem, was uns anvertraut ist. Mit allem, was uns anvertraut ist. Denn Vater, wir trachten nach dem Wahrhaftigen. Wir trachten nach dem Wahrhaftigen. Wir möchten, dass du uns setzt über das Wahrhaftige. Dass du uns setzt über das Wahrhaftige. Halleluja. Amen. Amen.